Es hatte mich damals auch fachlich sehr überrascht, ist, dass das ein junger Typ war und der hatte halt gerade das Thema Libidoverlust. Aber sehr, sehr sportlich. Viel Sport gemacht, gesunden Lebensstil geführt. Er ist zu den Ärzten gegangen und die haben gar nicht dran gedacht, überhaupt mal den Testosteronwert zu testen. Und da ist es häufig wirklich dieses, ich bin müde, ich bin antriebslos, ich kann mich zunächst mal aufraffen. Eigentlich ist es nicht eine Funktion des Älterwerdens, sondern eine Funktion des ungesund Alter. Historisch wurden die angepasst. Ein Mann, der zum Beispiel mit einem Wert von 230 davor einen Mangel hatte, der hat heutzutage keinen Mangel mehr, ist jetzt geheilt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Heute mal in einem ganz neuen Setup, nämlich zu dritt. Der Max ist am Start. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Mario.
Und der Jonathan ist am Start. Grüß dich, Jonathan.
Grüße euch.
Schön, dass du da bist. Wir reden heute über ein Thema, was dir ganz besonders am Herzen liegt, uns auch ganz besonders am Herzen liegt, und zwar Männergesundheit, beziehungsweise ganz speziell Testosteron. Testosteron, wie bist du zu dem Thema für dich selber gekommen? Du hast ja ein Startup in dem Bereich, Addon Health. Was war für dich so ein bisschen der Auslöser zu sagen, ich habe Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Ich meine, du bist ja auch Arzt, ne? Da ist das jetzt nicht weit hergeholt. Aber gab es da so einen konkreten Moment oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, um das zu beantworten, muss ich so ein bisschen ausholen. Also ich bin ja auch Arzt, habe aber dann auch erstmal einen anderen Weg eingeschlagen nach Medizinstudium. Ich war kurze Zeit in der Klinik tätig, in der inneren Medizin, in der Gastroenterologie, hatte aber von der Zeit meines Studiums noch ein Jobangebot auf dem Tisch liegen von der Unternehmensberatung von McKinsey und habe mich dann entschieden, das Angebot auch wahrzunehmen, um dann erstmal andere Erfahrungen auch zu sammeln. Dann war ich 2 Jahre in der Unternehmensberatung, viele Themen im Bereich Digital Health, Pharma, Biotechnologie gemacht, was alles super spannend war. Ich habe aber gleichzeitig auch für mich gemerkt, dass so dieses Beraterleben nicht das ist, was ich haben möchte, aber habe gleichzeitig auch gemerkt, dass so dieser größere Hebel, den man im Gesundheitswesen anlegen kann, den man jetzt als Arzt nicht zwangsläufig hat, dass mich das sehr fasziniert hat. Und habe mich dann basierend auf diesen Erfahrungen zu entschieden, was selber gründen zu wollen. Und hatte mich dann mit einem ehemaligen Arbeitskollegen zusammengetan und eigentlich so am Whiteboard, am schwarzen Brett angefangen zu überlegen, okay, was können wir irgendwie machen, das sinnvoll ist, das einen Mehrwert liefert und auch, wo ein Need da ist. Haben dann in viele verschiedene Richtungen geschaut. Wir haben überlegt, KI für Ärzte, für Ärztinnen, KI für für Psychotherapeuten. Wir haben im Bereich Hebammen, Physiotherapeuten und Sachen angeschaut und alle Ideen dann auch immer sehr stark iteriert, mit Leuten hin und her gespielt. Und mit einem Kumpel, wo ich diese Idee dann auch verprobt habe, der hat dann irgendwie gesagt, so ja, finde ich irgendwie ganz interessant, smarter Typ, hat aber gesagt, so nee, aber was er viel wichtiger fände, wäre, wenn es eine Lösung gäbe für ihn, weil er hatte damals einen Testosteronmangel und hatte so eine ganz blöde Patientenreise von irgendwie Arzt zu Ärztin zum Urologen und niemand konnte ihm wirklich helfen, hat aber dann im Internet gesehen, dass es in USA da super die guten Lösungen gibt. Da gibt es 5, 6 Unternehmen, die das schon sehr, sehr gut anbieten, sehr patientenzentriert. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe mir das mit meinem Mitgründer dann mal genauer angeschaut, in Facebook-Gruppen gegangen, mit vielen Männern gesprochen und gemerkt auf der einen Seite, okay, da ist ein großer Bedarf da. Die Männer, die haben ein großes Problem, haben keine gute Lösung, weil es eben vielen so ging wie meinem Kumpel damals. Und auf der anderen Seite war es einfach inhaltlich super spannend. So, ich bin jemand, der immer viel Sport gemacht hat, so sich mit der Gesundheit tief auseinandergesetzt hat. Und Testosteron ist für uns Männer eben sehr, sehr zentral, was die Gesundheit angeht. Und deswegen war es für mich einfach ein Thema, wo ich dann inhaltlich super spannend fand. Mein Mitgründer Max, der kommt so aus der Business-Ecke, der hat das Ganze dann auch mal so Business-Case mal draus gebaut, okay, wie viele Männer leiden denn unter einem Testosteronmangel, was für ein Geschäftsmodell kann dahinter liegen und das war dann alles sehr vielversprechend, sodass wir gesagt haben, okay, wir probieren das mal aus und gucken, ob das auch funktioniert, ja.
Und für dich war dann der Punkt, okay, die meisten haben einfach so lange Journeys und werden nie so richtig abgeholt von den Ärzten. Oder gab es auch bestimmte Use Cases, die euch dann aufgefallen sind? Also du hast es gerade eben deinen Kollegen, wir nennen jetzt den Namen nicht, schon angesprochen. Was war da jetzt die Symptomatik? Was war der Leidensdruck, warum der sich entschieden hat? Oder warum das Testosteronmangel überhaupt diagnostiziert wurde?
Also das Überraschende, das hatte mich damals auch fachlich sehr überrascht, ist, dass das ein junger Typ war oder ist. Der ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 33, damals so 30 und 29 gewesen und der hatte halt gerade das Thema Libidoverlust. also irgendwie 29, aber keine Lust auf Sex, so überhaupt kein sexuelles Verlangen, Beziehung belastet und aber sehr, sehr sportlich. Also viel Sport gemacht, gesunden Lebensstil geführt und eigentlich so ein ganz untypischer Typ, wo man sagen würde, das ist jemand mit einem Testosteronmangel, was ihm das eben auch so schwer gemacht hat, weil er ist zu den Ärzten gegangen und die haben gar nicht dran gedacht, überhaupt mal den Testosteronwert zu testen, sondern haben in verschiedene andere Richtungen gedacht. So Depression war im Raum gestanden und viele andere Sachen auch. Und er ist dann erst durch so eigene Recherche im Internet drauf gekommen, dass das vielleicht ein Testosteronmangel sein könnte. Und also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass das tatsächlich auch junge Männer sind, die das betreffen kann. Und was dann eben auch natürlich aufgefallen ist bei der tieferen Recherche, ist, dass das gar nicht mal so selten ist. Du hast nicht nur irgendwie einen von 100 Männern, die zu wenig Testosteron haben und eigentlich eine Behandlung bräuchten, sondern du hast Zahlen zwischen konservativ 5% bis irgendwie extrem so 40% der Männer, die unter einem Testosteronmangel leiden, also wahrscheinlich irgendwo da dazwischen, aber doch durchaus viele Männer, denen aber eigentlich sehr, sehr gut geholfen werden könnte.
Okay, interessant. Ist das altersgruppenunabhängig? Und was ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, ich glaube, das haben wir hatten auch mal eine Folge zu Testosteron gemacht, da sind wir nicht so tief reingegangen. Ist das über die letzten Jahrzehnte auch schlechter geworden? Weil das hört man ja immer wieder. Weißt du da ein bisschen was zu?
Ja, also ist erstmal nicht altersgruppenunabhängig, sondern das ist natürlich je älter Männer werden, desto höher ist die Prävalenz von einem Testosteronmangel. Also die häufigste Art von Testosteronmangel ist so ein funktioneller Hypogonadismus, funktioneller Testosteronmangel, wo sowohl Hoden als auch Hypophyse, Hypothalamus intakt sind, aber wo aufgrund von Komorbiditäten, Begleiterkrankungen, Lebensstilumständen die Hormonachse drunter leidet und zu wenig Testosteron produziert wird. Und ich meine, ihr seid ja auch Ärzte, ihr wisst, wie das ist. Je älter man wird, desto mehr schlechten Lebensstil hat man sich angewöhnt, beziehungsweise desto stärker sind die Auswirkungen vom schlechten Lebensstil zu spüren und desto mehr Komorbiditäten bekommt man. Übergewicht, Diabetes und so weiter. Weswegen auch dann, je älter man wird, desto wahrscheinlich ist als Mann auch ein Testosteronmangel zu entwickeln. Wichtig ist immer da dazu zu sagen, ist, dass dieser fallende Testosteronwert im Alter, das ist weniger eine Funktion des Älterwerdens als tatsächlich eine Funktion, dass eben immer mehr und mehr Komorbiditäten dazukommen. Also nicht so wie bei den Frauen, wo auf jeden Fall irgendwann die Wechseljahre einsetzen, sondern dass es bei Männern, die halt insbesondere diese Komorbiditäten nicht im Griff haben. So, jetzt dann, das macht es wahrscheinlich einigermaßen klar. Der zweite Teil deiner Frage, ob das häufiger geworden ist mit dem Testosteronmangel, auch da gibt es sehr interessante Studien, die darauf hinweisen, dass die Testosteronwerte auch so ungefähr 1% pro Jahr altersunabhängig gefallen sind über die letzten Jahre.
Und also im Grunde eigentlich seit 1900 wirklich jedes Jahr 1%, kann man das so sagen? Oder?
Also ab 1900 kann ich nicht sagen. Ich glaube, eine Studie, die hat sich das angeschaut ab 1954, aber eigentlich die Studien seitdem zeigen eigentlich 1% pro Jahr. Das heißt, ein 30-jähriger Mann heute hat so viel Testosteron wie ein 50-jähriger vor 20 Jahren. Und das auch wirklich altersgruppenunabhängig. Also man schaut sich doch teilweise die jüngeren Männer an und sieht da eben auch, dass da die Testosteronwerte fallen. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass die Menschen immer ungesünder werden. Auch so ein Diabetes Typ 2 zum Beispiel war ja immer als Altersdiabetes irgendwie gekennzeichnet. Aber da sind jetzt mittlerweile die Patienten auch sehr, sehr viel jünger. Das heißt, dadurch, dass die Menschen immer ungesünder werden, wird auch der Testosteronmangel immer früher prävalent und und es steigt an, diese Erkrankungshäufigkeit. Eine Sache, die man da dazu noch nennen muss, ist, dass die Diagnose von einem Testosteronmangel beziehungsweise die Labortestung, die hat sich auch ein bisschen verändert. Also es gibt mittlerweile genauere Methoden und teilweise wird das in der Literatur auch daran gewertet, okay, die neueren Methoden, die sind genauer, die sind vor allem in den niedrigeren Bereichen höher auflösend. Und dass das so ein bisschen Grund dafür ist, weswegen die Werte in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesunken sind. Aber wenn man das alles in Kontext setzt, ist eigentlich klar, die Werte fallen. Und das sagen auch alle, die seit Jahrzehnten Männer behandeln, dass so viele junge Menschen wie heute hatten, die vor 20 Jahren nicht in der Praxis sitzen.
Okay.
Im Grunde ist es ja auch so, dass man wenn ich jetzt zum Arzt gehe, das zu messen, einen Test mache, diese Referenzbereiche, die man ausgespuckt bekommt, die sind ja meistens nicht altersadaptiert. Ne? Also nur weil ich jetzt irgendwie als Ende 20-Jähriger einen Test mache, bekomme ich nicht einen anderen Referenzbereich ausgeworfen, als wenn ich jetzt mit 60 zum Arzt gehe. Oder so habe ich das zumindest miterlebt. Wird das von manchen, ich sage jetzt mal Laboren, Ärzten von euch, wird das anders aufgeschlüsselt, dass man da so ein bisschen eine bessere Einordnung hat?
Also es gibt teilweise altersadaptierte Referenzbereiche, aber was noch eine größere Herausforderung ist, dass es häufig auch nicht allgemeingültige Referenzbereiche gibt, sondern dass das eine Labor hat halt ihren Referenzbereich, dann das andere Labor hat einen komplett anderen Referenzbereich, weil die das immer für sich selber ermitteln. Also die nehmen dann eine gesunde Population von Männern, messen denen, was die für Werte haben und dann ist irgendwie, wo 95% drin liegen, ist halt dann der Referenzbereich, der dann in dem Labor ausgezeichnet wird. Was man im besten Fall macht, ist, man bezieht sich dann auf die Referenzbereiche, die dann von diesen Fachgesellschaften vorgegeben werden. Wir machen das bei Addon Health, geben wir immer die von der Europäischen Association of Urology an und das ist dann über 12,1 Nanomol pro Liter. Und im Vergleich dazu gibt es manche Labore, die halt den Referenzbereich bei 8 Nanomol pro Liter auszeichnen. Und dieser natürlich diese Altersadaption von den Referenzwerten, ich hatte ja eben beschrieben, wie diese Werte im Älterwerden fallen. Damit sinken dann ja auch die Referenzbereiche oder werden nach unten adaptiert, was jetzt nicht wünschenswert ist. Also nur weil die allermeisten Menschen ungesünder werden, je älter sie werden und deswegen die Werte im Schnitt sinken, heißt es ja nicht für mich, dass ich damit zufrieden bin, wenn meine Werte auch weiter, also dass ich auch mit niedrigeren Werten mich zufriedenstellen kann. Spannenderweise sieht man diese Anpassungen dieser Referenzbereiche nach unten nicht nur altersadaptiert, sondern auch historisch wurden die angepasst. Zum Beispiel war der Referenzbereich fürs freie Testosteron mal bei 243 oder 42 Picomol pro Liter und der wurde dann von der 2020er auf die 2024er Leitlinie einfach angepasst auf 220 Picomol pro Liter, also einfach so um 10% nach unten gesetzt, sodass ein Mann, der zum Beispiel mit einem Wert von 230 davor einen Mangel hatte, der hat heutzutage keinen Mangel mehr, ist jetzt geheilt sozusagen und eigentlich auch keine gute Tendenz da.
Ja, macht theoretisch auch gar keinen Sinn, ne? Und am Ende, wie du schon gesagt hast, ich meine, Laborwert, das haben wir ja auch schon so oft im Podcast gesagt, ne, der nimmt immer so eine repräsentative Stichprobe von der Gesamtbevölkerung und dann wird halt auch daran irgendwie festgemacht, was ist jetzt der normale Bereich. Und wir haben ja auch eine alternde Bevölkerung, das heißt, wir haben immer mehr ältere Männer in so einer repräsentativen Stichprobe. Führt natürlich am Ende auch dazu, ne, dass dann einfach ein niedriger Wert dann als normal eingestuft wird, einfach weil es die Stichprobe halt so hergibt.
Richtig, ne? Nicht nur älter, aber auch übergewichtiger, genau. Mehr Komorbiditäten, ja. Und dann ist natürlich da der Wert in so einer Population niedriger, als es eigentlich sein sollte. Ja.
Ja, was ich mich noch frage, ich meine, du hast ja bei den Referenzwerten, die sind ja auch in sich ultra individuell, oder? Also das ist ja auch eine gewisse Genetik. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen kommentieren, weil was ich mir denke, du könntest ja auch in der Mitte des Referenzbereichs oder hochnormal sein und trotzdem im Verhältnis zu dir selber einen Mangel aufweisen.
Ja.
Theoretisch, oder?
Also, wenn wir Testosteronwerte messen, wollen wir eigentlich wissen, wie viel Testosteronwirkung kommt im Körper an. Und Testosteron wirkt in eigentlich jedem, also in jedem Gewebe vom Körper, nicht nur in der Muskulatur, sondern in der Haut, im Gehirn, in der Muskulatur natürlich, im Knochenmark, wirkt an ganz, ganz vielen Orten. Und wir können jetzt natürlich nicht aus jedem Gewebe eine Probe nehmen und sagen, wir messen jetzt da mal die gewebsspezifische Testosteronkonzentration und die Wirkung dessen, sondern man nimmt halt den Blutwert hin als, wie sagt man, Surrogatmarker, falls das richtig ist, für die Gewebekonzentration. Man sagt halt, okay, ungefähr das, was im Blut ist, korreliert einigermaßen mit dem, was im Gewebe am Ende ankommt. Aber das ist nur ein Teil der Antwort. Ja, auf der einen Seite ist ja nicht zwangsläufig korreliert die Konzentration vom Testosteron im Blut, wie zum Beispiel in deinem Gehirn ankommt. Und natürlich wirkt das Testosteron, das wirkt zwar auch direkt, aber der Großteil der Wirkung von Testosteron erfolgt über die Androgenrezeptoren. So, und die Androgenrezeptoren, die sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich sensitiv. Es gibt Menschen, die haben einen extrem sensitiven Testosteron-Androgenrezeptor und die kommen dann mit niedrigen Testosteronwerten aus, weil die Rezeptoren eben extrem sensitiv sind. Und andere Menschen haben sehr insensitive Rezeptoren und brauchen viel höheren Testosteronwert, um gleich viel Wirkung dann letztendlich zu haben. Sodass man eigentlich keinen allgemeingültigen Testosteronwert festlegen kann, so hier 30 Nanomol pro Liter und damit ist jedermann super gut aufgestellt, sondern jeder hat irgendwo sein eigenes Optimum, eben abhängig, wie gut gelangt das Testosteron in die entsprechenden Geweben, wie sensitiv sind die Rezeptoren, sodass man da eben sehr individuell schauen muss, wo man da sein eigenes Optimum hat.
Das ist dann eigentlich eher so do it yourself, oder? Also ich sage nicht do it yourself, aber do it with your doctor. Also der muss das eigentlich individuell herauskriegen, oder? Wo ist dein persönliches Optimum wahrscheinlich?
Genau, im besten Fall würde man einmal so seine eigene Baseline feststellen. Also du bist irgendwie jung, 25, 30 Jahre alt, bist fit, hast Libido, bist dynamisch, hast quasi so dein Testosteron-Peak und dann weißt du, okay, du stehst bei diesem Wert und mit diesem Wert fühlst du dich wohl. Und dann kannst du später im Leben, falls sich gewisse Umstände geändert haben und du dann eine Testosteron-Bestimmung machst, weil du vermutest, dass irgendwas mit deinen Werten nicht stimmt, dann kannst du das immer in Bezug nehmen auf deine eigene persönliche Referenzlinie, auf deine eigene Grundlinie und dann wissen, okay, du bist jetzt da abgesunken von deinem eigenen Optimum und könntest profitieren, wenn sich deine Werte optimieren. Das ist das eine. Wenn man jetzt wirklich einen echten Verdacht auf so eine Androgenrezeptor-Insensitivität hat, dann kann man das auch genetisch sich anschauen, da diese CAG-Repeats des Rezeptors anschauen, um zu sehen, wie sensitiv der ist. Aber das ist bei den allerwenigsten Männern, ist das wirklich indiziert. Das ist auch eine extrem teure Testung, sodass es eigentlich klinisch weniger, in den allermeisten Fällen weniger relevant ist.
Mhm. Ja. Was man ja sonst noch auch sehr häufig sich anschaut, oder bevor jetzt alle, sag ich jetzt mal, Männer, die zuhören, sich denken, okay, Testosteron will ich jetzt unbedingt messen, ne? Also wenn man dann zum Arzt geht und sagt, ich möchte gerne mal Testosteron messen, dann wird ja üblicherweise das Gesamttestosteron gemessen. Und du hast ja vorher schon angedeutet, das ist ja eigentlich auch nur ein Teil der Wahrheit, ne? Also man braucht schon ein paar andere Werte, vor allem wenn man sich dann das freie Testosteron irgendwie errechnen möchte. Wo sollte man denn da am besten anfangen? Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt da mal so ein unabhängig vom Androgenrezeptor, was ich ja eigentlich so nicht wirklich messen kann, ne, jetzt über eine normale Blutabnahme beim Arzt, beim Hausarzt oder bei euch zum Beispiel, was ist da bei euch an Werten mit dabei?
Genau, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast. Das bringt eigentlich nichts, also oder wenig, nur den Gesamttestosteronwert sich anzuschauen. Sondern im besten Fall möchtest du diese gesamte Hormonachse, also die Testosteronproduktion bei Männern erfolgt in den Hoden und die Stimulation erfolgt aus der Hypophyse, aus der Hirnanhangsdrüse, die ein Hormon, also viele verschiedene Hormone ausschüttet, aber insbesondere das LH, das luteinisierende Hormon, ist wichtig für die Testosteronproduktion. Und im besten Fall schaut man sich diese Achse einmal an, um zu verstehen, wie der Körper mit Testosteron versorgt ist. Heißt, ich würde auf jeden Fall den LH-Wert einmal anschauen, also wie stark stimuliert die Hypophyse die Hoden zur Testosteronproduktion. Dann würde ich den Gesamttestosteronwert anschauen, um zu sehen, okay, wie gut reagieren die Hoden, wo eben 95% des Testosterons erzeugt werden, hergestellt werden, wie gut reagieren die auf die Stimulation. Und dann müssen wir aber auch gleichzeitig verstehen, wie viel Testosteron ist auch frei verfügbar im Blut. Wie viel kann überhaupt dann an die Rezeptoren binden? Wie viel kann überhaupt ins Gewebe eindringen? Und das ist das freie Testosteron. Weil Testosteron ist ein Steroidhormon. Das heißt, es ist fettlöslich, nicht wasserlöslich. Und deswegen muss das im Blut an Transportproteine gekoppelt werden, um transportiert zu werden, vor Abbau geschützt zu werden. Und das ist einmal das SHBG, das sexualhormonbindende Globulin, und das Albumin. Die zwei kann man auch sehr, sehr gut messen im Blut. Und dann gibt es eine schlaue Formel, die Vermeulen-Formel, die ist sehr kompliziert, aber die Labore können das dann direkt berechnen und das spuckt einem dann den freien Testosteronwert aus. Könnte man theoretisch auch direkt bestimmen, aber ist teuer im Vergleich zur Berechnung mit nach Vermeulen und deswegen macht man das meistens rechnerisch. Und damit hat man eigentlich mit dem minimalsten Panel eine ganz gute Perspektive auf diese Achse Hypophyse, Hoden, Testosteronproduktion und entsprechend Testosteron, Verfügbarkeit im Blut. Man kann das natürlich noch weiter spinnen. Testosteron ist quasi kein finales Hormon, das nicht mehr weiter abgebaut wird, sondern Testosteron wird unter anderem aromatisiert in Östradiol, also in Östrogen, und wird auch durch die 5-Alpha-Reduktase in DHT umgewandelt. Das heißt, wenn man da noch tiefer gehen möchte, kann man sich natürlich DHT und Östradiol auch anschauen. Aber ich meine, wenn man sich so eine erste initiale Perspektive schaffen möchte, ist insbesondere LH, Testosteron, freies Testosteron, eben durch SHBG und Albumin, ist so ein erster guter Blick auf diese Hormonachse.
Was bei uns auch ab und an mal als Frage gekommen ist, weil du hast ja gesagt, ja, Testosteron ist ja ein Steroidhormon, das heißt, es wird ja zum Teil auch aus Cholesterin, also wird es halt aus Cholesterin gebildet. Mhm. Und dann habe ich jetzt schon häufiger gehört und gelesen oder auch mit Leuten im Gespräch, die haben dann gesagt, naja, aber wir sind heutzutage werden ja auch enorm viele Statine verschrieben, alle wollen ja irgendwie ihren Cholesterinspiegel senken, ihr LDL irgendwie in einen schönen Bereich bringen. Hat das nicht auch einen Impact dann auf die Testosteronproduktion? Also ist das nicht vielleicht auch ein Mitgrund, dass das irgendwie runtergeht?
Also es stimmt, das beginnt tatsächlich mit Cholesterin, die Testosteron-Biosynthese. Aber ihr müsst auch immer überlegen, was für von welchen Dosierungen sprechen wir überhaupt? Ne? Also in welchem Bereich befindet sich das, die Testosteronmenge? Das ist ja Nanomol pro Liter. Ja? Und wie viel Cholesterin haben wir tatsächlich im Körper zur Verfügung? Und durch Statine wird das Ganze ja nicht auf null gesenkt, sondern eben auf ein Maß, dass dem Körper immer noch genug auch als Bausteine zur Verfügung stehen, sodass ich sagen würde, unter einer normalen Statingabe, wo man die Cholesterinwerte auf ein gesundheitliches oder auch optimiertes Niveau senkt, dass das keine negative Konsequenz auf die Testosteronproduktion hat. Was man aber natürlich sieht, ist, dass bei Menschen, die massiv niedrigen Körperfettanteil haben. Also wir sehen das häufig, wenn wir Natural-Bodybuilder testen oder auch Hyrox-Athleten oder auch Ausdauersportler, wo der Körperfettanteil extrem niedrig ist, wo auch dann zusätzlich extrem wenig Fette zuführen, dass die tatsächlich dann auch einen Testosteronmangel entwickeln. Aber auch da würde ich sagen, weniger auf Ursache oder ursächlich, dass zu wenig Baumaterial da ist, weil es ja trotzdem viel Cholesterin da im Vergleich zu Testosteron, was wir brauchen, sondern eben, weil der Körper in so einem großen Stress ausgesetzt ist und sagt, okay, jetzt ist nicht Zeit zum Fortpflanzen, sondern es ist Zeit, irgendwie Ressourcen zu sparen und dann eben die Testosteronsynthese runterfährt. Mhm. Das ist, also so würde ich mir das erklären.
Ja, aber klingt plausibel. Also ich habe das auch mich da auch schon mal reingefuchst und ich bin eigentlich zu demselben Schluss gekommen, dass das eigentlich nicht wirklich zusammenhängen kann, außer eben bei so Magerfällen. Ne?
Ja.
Bin ich recht ähnlich.
Voll. Also ich verstehe natürlich auch, dass Leute auf die Idee kommen, ne? Weil es ist, wenn man sich jetzt vielleicht so anfangs mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt und man liest dann sowas und man denkt sich, ey, Cholesterinsenker sind ja auch super weit verbreitet, ne? Dann macht das auf jeden Fall Sinn, aber genau, ich bin da total bei euch. Also ich habe das ja auch mal so ein bisschen recherchiert und da gibt es ja auch, also es gibt auf jeden Fall keine Daten, die das stützen würden, die diese Hypothese stützen würden. Auch jetzt nicht wirklich was es widerlegt, aber biologisch ist es halt einfach so gar nicht plausibel, als dass das jetzt irgendwie einen sehr, sehr großen Effekt hätte, ne? Muss man gut auch dazu sagen.
Ja, gut, dass du das schon recherchiert hast, weil ich habe mir gerade schon eine mentale Notiz gemacht, dass ich mir das auf jeden Fall nochmal anschauen muss und dann vielleicht sage, hey, ihr müsst ja ein bisschen was streichen, aber...
Statine bitte nur halb so, dann braucht ihr keine Testosteron. Eine Satztherapie. Ja. Nee, so ist das auf jeden Fall nicht. Ja. Nee, das fand ich auf jeden Fall noch spannend. Dann hattest du ja am Anfang gesagt, dein Kollege ist zu dir gekommen oder hat mit dir über das Thema Libido geredet.
Ja.
Würdest du sagen, ich meine, ihr habt ja viele hunderttausende Männer jetzt schon in eurem Programm drin. Ist das da der Hauptgrund, wieso Männer auf das Thema kommen? Mhm. Also geht das mit Libido los oder ist da was anderes irgendwie so ein bisschen vorrangiger?
Ja.
Bei der Symptomatik?
Auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, die Libido ist oft ein Faktor, aber gar nicht mal so der häufigste. Der häufigste Faktor, weswegen die Männer zu uns kommen und dann auch bei unseren Kooperationsärzten dann in die Sprechstunden gehen und teilweise eine Therapie starten, ist so vor allem so Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit ständige. Das ist so der überwiegende Grund. Vielleicht liegt noch ein bisschen Stigma noch dran, dass die Patienten das eher vorschieben und sagen so, ey, ich habe vor allem Müdigkeit, Antriebslosigkeit und fühlen vielleicht noch ein bisschen Scham, das mit der Libido auszudrücken. Aber wir haben auch viele so anonymisierte Fragebögen, wo wir dann auch versuchen zu verstehen, okay, was sind jetzt so die Gründe, weswegen ihr auf uns aufmerksam geworden sind, was hat euch umgetrieben? Und da ist es häufig wirklich dieses, ich bin müde, ich bin antriebslos, ich kann mich zunächst mal aufraffen, meine Freundin beschwert sich, meine Frau ist nicht mehr happy, dass ich nicht mehr Unternehmungen machen möchte. Und das ist dann so das, was den Männern so einen Leidensdruck bereitet, weil diese fehlende Libido ist häufig wahrscheinlich auch noch mit vergesellschaftet, aber das fällt, dass solange dann sich niemand beschwert, dann hat man halt sexuelle Unlust und aber... Ja, man hat halt keine Lust drauf, aber so diese Motivationsproblematik und diese ständige Abgeschlagenheit, das ist so das, was dann häufig so richtig vorne steht und eben die Männer auch dann dazu bewegt, sich Hilfe zu suchen.
Habt ihr da auch Daten dazu? Würde mich nur interessieren, ob die Männer, die zu euch kommen, alle schon vorher viele verschiedene Stationen hatten, vielleicht schon beim Allgemeinmediziner und was weiß ich, beim Internisten mal waren oder beim Psychiater zum Beispiel waren, weil das ist ja auch der Sprung jetzt nicht weit, ne, wenn man sich nicht mehr gut motivieren kann, dass man vielleicht mal an eine Depression oder an Burnout oder was weiß ich denkt. Oder sind da auch ist da auch ein Teil dabei? Also wie verteilt sich das von zwischen Leuten, die schon eine Odyssee hinter sich haben und solchen, die euch zum Beispiel direkt als ersten Anlaufpunkt wählen? Ja.
Also wir haben da noch keine strukturierte Datenerhebung gemacht, weil wir auch natürlich immer aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel die bespielen mit irgendwelchen Fragebögen. Aber das wäre tatsächlich nochmal eine interessante Erhebung. Gleichzeitig sind wir aber natürlich eng im Austausch mit unseren Kooperationsärzten oder auch teilweise machen wir auch Webinare für unsere Patienten, wo wir dann auch im direkten Austausch sind. Und was wir schon sehr häufig hören, gerade jetzt, also ich meine, wir sind ja auch irgendwo noch am Anfang und erreichen jetzt ja gerade insbesondere so Männer, die schon so, wie sagt man, Solution Awareness haben, die wissen, dass es eine Lösung gibt für die Probleme, die sie haben. Und die haben in den meisten Fällen schon Ewigkeiten gesucht. Die waren beim Hausarzt, bei einer Urologin, die waren vielleicht schon beim Endokrinologen. Teilweise haben die schon sich aus dem Internet irgendwas bestellt und sich versucht, selber zu therapieren. Also haben dann in den meisten Fällen, würde ich sagen, schon so eine längere Journey hinter sich und sind dann froh, endlich jemanden zu finden, wo man das dann legal, sicher und ärztlich begleitet auch machen kann. Das würde ich sagen, macht so ungefähr die Hälfte unserer oder Drittel auf jeden Fall unserer Patienten aus. Es gibt aber auch welche, die quasi ganz neu beim Thema sind, die noch nichts ausprobiert haben, die das vielleicht auch akzeptiert haben. Die sagen, okay, ich bin jetzt 55, ich bin halt irgendwie müde, ich bin antriebslos, so gut, ich bin keine 35 mehr, ich bin keine 30 mehr und das so ein bisschen für als normal angesehen haben, aber dann irgendwo davon gehört haben, vielleicht mal einen Podcast reingehört haben oder auf Social Media was gesehen haben, dann sagen, okay, es scheint irgendwie anderen Männern auch so zu gehen und vielleicht liegt es ja an meinem Testosteronwert. Und wenn sich die dann den ersten Kontaktpunkt durch uns haben, anfangen sich da ein bisschen aufzuschlauen. Und wir haben auch schon echt welche gehabt, die gesagt haben, so, ich habe da eigentlich nicht dran geglaubt. Ich habe dann aber gesagt, komm, ich mache einfach mal einen Test und waren dann extrem überrascht zu sehen, dass ihre Testosteronwerte total im Keller waren. Und dann erst, nachdem sie irgendwie bei einem Arzt waren, nachdem sie die Therapie gestartet haben, erst gemerkt haben, okay, ich müsste mich gar nicht so fühlen. Eigentlich müsste ich mich so fühlen, wie ich mich jetzt fühle, nachdem ich die Werte optimiert habe. Also solche gibt's natürlich auch. Genau, das würde ich sagen, das ist dann nochmal ein Drittel und dann das nächste Drittel, das sind dann auch häufig welche, die so sehr aus so einem Optimierungsgedanken kommen, immer schauen, so was kann man denn machen, haben vielleicht schon auch einige Supplements probiert, aber sind noch nie so in die medizinische Schiene reingegangen, sondern haben immer halt durch Lebensstil, durch Supplements vieles versucht und dann sind sie sehr interessiert dran, das auch medizinisch anzugehen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass da nicht alle geeignet sind für eine Ersatztherapie, weil wir sprechen jetzt ja nicht nur vom Biohacking, sondern das ist eine medizinische Intervention, wo es auch immer einen Grund geben muss, weswegen man das dann auch macht.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Was würdest du sagen, machen eure Kooperationsärzte anders als der klassische Hausarzt? Also was ist da so der Faktor, wo du sagst, okay, das machen die vielleicht auch besser? Warum arbeitet ihr insbesondere mit diesen Kooperationspartnern vor allem zusammen? Also ich nehme an, ihr wählt die auch zum gewissen Maße aus. Was müssen die erfüllen?
Ja, also das ist erstmal so eine sehr starke Selection Bias. Also ja. Wenn du bei einem unserer Kooperationsärzte landest, dann landest du in einer sehr vorselektierten Arztpopulation, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen, die schon viele Patienten behandelt haben und dann auch, wo du dann auf weniger Widerstand stößt, als wenn du zu einem normalen Hausarzt, Hausärztin gehst, die sich vielleicht mit dem Thema nicht so gut auskennen und die vielleicht auch noch gewisse Stigmata haben, ja, wenn es um Testosteron geht. Wie wählen wir jetzt diese Ärzte aus? Also am Anfang haben wir angefangen mit einfach ein paar Ärzten, die ich dann damals über, ich glaube, LinkedIn angeschrieben habe. Habe ich halt geguckt nach Urologen und habe auch ein paar Publikationen geschaut, wer da irgendwie coole Publikationen hatte, haben dann auch beispielsweise einen Professor Zitzmann irgendwie da mit an Bord bekommen und andere Ärzte, sei es jetzt, wir haben sogar einen Gynäkologen, wir haben einen Hausarzt, aber alles halt welche, die dann so sich lang mit dem Thema auseinander...
Wenn du gerade Gynäkologe sagst, macht ihr auch Frauen? Oder ist schon eigentlich ein Männerfokus?
Wichtige euch, Spezifizierung hier. Ja. Wir machen nur Männer, Hormongesundheit leider aktuell, weil es viele, wir kriegen auch oft Anfragen von Frauen, weil da eben natürlich das Thema Hormonersatz auch ein ganz, ganz wichtiges ist. Aber du brauchst eine ganz andere Expertise. Gut, dieser Gynäkologe würde das hinbekommen und er hat sozusagen seine Hormonersatzexpertise vor allem im Bereich der Frauengesundheit aufgebaut und hatte dann halt von vielen Frauen, die ihre Männer mitgebracht haben, sagen, können Sie nicht auch hier bei meinem Mann was machen mit seinen Hormonen? Und so kam er dann eben in das Thema Hormonersatz beim Mann, was übrigens gar nicht mal so selten ist, dass Gynäkologen auch dann Männerhormonersatz machen.
Interesting.
Genau, aber der Großteil unserer Kooperationsärzte, die haben halt diese spezifische Expertise nicht, wie man Frauenhormongesundheit auch erfolgreich behandeln kann. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das eben jetzt gerade noch nicht über unsere Plattform ermöglichen, einfach weil wir einen sehr hohen Qualitätsstandard auch halten möchten und wir das nur machen können, wenn eben die Expertise auch bei unseren Ärzten da ist. Genau, aber um nochmal darauf zurückzukommen, die Ärzte kommen aus vielen verschiedenen Bereichen. Mittlerweile haben wir auch einen langen Backlog an Ärztinnen und Ärzten, die sich bei uns bewerben, weil sie irgendwie sehen, was wir anbieten und das einmal inhaltlich spannend finden. Und auch ja aus eigener Erfahrung wissen, dass es eben wichtig ist, so einen Testosteronmangel gut zu behandeln. Zum Beispiel so ein Professor Zitzmann, der arbeitet nicht bei uns, damit er mehr Geld verdienen kann, sondern weil er eben da Spaß dabei hat, auch eben bei so einer Innovation dabei zu sein, nachdem er dieses Thema irgendwie die letzten 4 Jahrzehnte vorangetrieben hat. Und andere Ärzte, gerade jüngere, die dann teilweise in der Facharztausbildung sind, in der Endokrinologie oder in der Urologie beispielsweise, die für die ist es einfach super spannend, das ist nah an dem, was sie sonst machen, und die haben halt die Möglichkeit, dann 80% beispielsweise im Krankenhaus zu machen, dann noch einen Tag oder 2 Nachmittage, 2 Abende sehr flexibel eben noch Videosprechstunden anzubieten. Und da ist natürlich auch dann so ein, natürlich finanziell eine Motivation, da irgendwie mitzumachen. Ja. Aber als Arzt auch schon ganz, ganz cool, auch so remote arbeiten zu können.
Cool, ja. Prüft ihr bei den Ärzten auch, ob sie sich mit dem Thema gut auskennen? Habt ihr da irgendwie einen Prozess oder könnt ihr zum Beispiel auch sagen, hey, ich habe meine Approbation hier in Deutschland, ne, und ich bewerbe mich bei euch und würde aber zum Beispiel reinschreiben, hey, ich beschäftige mich jetzt schon privat irgendwie 4, 5 Jahre mit dem Thema. Habt ihr da irgendwie einen Prozess, oder checkt ihr das selber, sprecht ihr mit den Leuten immer? Oder ist da viel Vertrauen auch dabei?
Ja, also beides, würde ich sagen. Also wir haben diesen Onboarding-Prozess von neuen Ärzten, also erstmal Interview, also ich spreche persönlich noch mit jedem neuen Arzt, der an Bord kommen möchte. Ich versuche zu verstehen, was ist das für jemand, wie denkt er über das Thema nach? Weil am Ende muss dieser Prozess ja schon gut sein, weil wir keinerlei Weisung über die Ärzte haben. Die sind alle freiberuflich, unabhängig von uns, und sobald die bei uns auf der Plattform sind, können die Patienten behandeln, wie sie wollen. Kann nicht sagen, so, hey, Herr Dr. Müller, Sie müssen die Patienten jetzt alle so behandeln, wie ich das will, sondern die Ärzte können da selber entscheiden. Deswegen ist dieser Prozess, der vorne ist, irgendwie ein wichtiger, um zu verstehen, denken diese Kooperationsärzte ähnlich über das Thema nach wie ich und haben die auch die notwendige Expertise. Und da sind so die ersten Interviews super richtungsweisend. Wir haben auch einen Head of Medical, das ist ein Arzt, der eben bei uns angestellt ist, der selber auch keine Patienten behandelt, aber der diese gesamten, die Ärzte-Koordination vornimmt und auch im Patientenmanagement unterstützt. Der spricht dann auch nochmal mit den Ärzten. Und wenn wir dann da die Meinung haben, dass die notwendige Expertise haben oder zumindest auch gut über das Thema nachdenken, dann beginnt der Onboarding-Prozess. Und dann gibt es auch, wir haben so ein Ärztehandbuch, haben wir erarbeitet mit unserem Expertenpanel. Also wir haben ja 4 Professoren aus der Urologie, Endokrinologie und einer noch, der kommt aus einem anderen Bereich, aber hat eben sein Leben lang an Testosteron geforscht. Mit denen haben wir so ein Patienten- oder Ärztehandbuch entwickelt. Das müssen die Ärzte dann auch mal durcharbeiten, um dann noch wirklich up to speed zu sein. Und dann sind die in der Regel ready to go. Was dann aber passiert, ist am Anfang, also ein Arzt beginnt dann nicht mit 10 Patienten die Woche, sondern fängt dann halt an, irgendwie 5, 6 Patienten auch mal zu sehen die Woche, hat davor immer die Möglichkeit, auch Rücksprache zu halten mit unserem Head of Medical, wenn sich Fragestellungen ergeben. Und wir machen auch im Verlauf regelmäßig Ärzte-Townhalls, bringen wir alle zusammen digital, wo wir über teilweise schwierigere Patientenfälle auch anonym natürlich diskutieren, aber auch einfach dafür sorgen, dass die neueste Literatur da auch an die Ärzte kommuniziert wird und die alle da auf dem neuesten Stand sind. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, so Testosteronersatz, da gibt es schon immer wieder neue spannende Studien, aber da ist so, der Großteil der Forschung ist gemacht, man hat das mittlerweile sehr gut verstanden und da, also passiert, also zumindest meiner Meinung nach, ist da jetzt in den letzten Jahren nichts groß Überraschendes noch rausgekommen. Testosteron ist synthetisiert seit 1935, also 90 Jahre und auch seitdem im Einsatz, und da gibt es extrem viele Studien, und also ich rechne nicht mit noch groß neuen Einsichten jetzt in den nächsten Jahren.
Spannend. Ich frage nur deshalb, weil ich meine, wir sind ja im Longevity-Bereich unterwegs, ne, und das ist halt auch ein großer Trend. Und man merkt, finde ich, schon häufig in Gesprächen mit Ärzten, Therapeuten, Coaches, dass das sehr große, ich sage jetzt mal, Unterschiede gibt in der Expertise, die sie halt mitbringen auf dem Gebiet, ne? Weil ein Schild ist schnell ausgetauscht und ein Schwerpunkt draufgeschrieben. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass man sich da auch wirklich gut auskennt, ne? Also deswegen habe ich nachgefragt, weil vor allem, also da sieht man das halt schon sehr, sehr häufig, ne? Wenn man vor 3 Jahren mal, was weiß ich, Longevity gegoogelt hätte, wie viele Longevity-Ärzte das es gibt und wie viele das heute gibt, dann ist passt das nicht so ganz zusammen.
Ja, also ich fairerweise glaube ich auch, dass das Thema Longevity viel, viel komplexer ist als jetzt Hormonersatz beim Mann. Ich meine, Hormonersatz beim Mann zählt auch noch in Longevity rein. Also theoretisch muss man sich dann auch mit dem Hormonersatz beim Mann auskennen. Deswegen, da muss man, glaube ich, viel, viel mehr wissen. Bei uns ist es so, man kann, glaube ich, mit, also wenn du jetzt ein fertig ausgebildeter Arzt bist und dir jetzt mal 3 Monate Zeit nehmen würdest und da regelmäßig irgendwie gewisse Paper liest, gewisse Informationen dich in Leitlinien einarbeitest, dann bist du an einem Punkt, wo du 99% der Patienten behandeln kannst. Mhm. Also würde ich jetzt sagen, die allermeisten kannst du ohne weiteres behandeln. Die Extremfälle, ja, würde ich sagen, die sind bei uns bei Addon Health falsch aufgehoben. Die müssen zum niedergelassenen Urologen, die müssen zum niedergelassenen Endokrinologen, weil teilweise musst du ja dann auch sehr tiefgehende Diagnostik auch machen, die natürlich telemedizinisch nicht abgedeckt ist. Und da gibt es natürlich auch Fälle bei uns, wo dann die Kooperationsärzte gesagt haben, ja, hören Sie mal, Herr Müller, gehen Sie doch bitte zum niedergelassenen Endokrinologen, da sind wir jetzt telemedizinisch nicht im richtigen Setting. Das gibt es natürlich. Und es gibt auch seltene Fälle, wo ein Kooperationsarzt einen Patienten dann bei sich sitzen hat und sagt, okay, hier bin ich tatsächlich überfragt, wir müssen das einmal Rücksprache halten mit dem medizinischen Expertenpanel und dann haben wir ja da die Professoren, die dann sozusagen mit reinschauen können und da ihre Expertise in diese Behandlung mit einfließen lassen.
Spannend.
Ja, lass vielleicht mal ein bisschen in Optimierung jetzt reingehen. Mhm. Also wir haben am Anfang ja schon deine Case gehabt, Mangel, Libidoverlust. Wann ist für dich der Punkt, wo du sagen würdest, okay, es geht jetzt über die klassische Lifestyle-Optimierung hinaus. Meinetwegen, er soll halt mal Zucker reduzieren oder soll halt vielleicht mal weniger Sport machen und Stress reduzieren. Und wann ist der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss man mit Hormonen reinfahren?
Also ich würde jetzt einmal sagen, wie ich da selber zustehe.
Genau, Vergleich das ist zu, das, was ich hören will.
Okay, also wie ich selber zustehe. Also ich bin der Überzeugung, also ich bin da relativ erstmal top-down, recht liberal, was das Ganze angeht und denke, dass man Menschen dabei unterstützen sollte, sich so gut wie möglich fühlen zu können. Bei einem Testosteronmangel, also bei einem bestehenden Testosteronmangel, der Symptome macht, wo es keinen Grund gibt, weswegen diese Therapie nicht erfolgen darf. Und das ist bei dem Testosteronersatz, ist das ein aktueller Kinderwunsch, bestehender Prostatakrebs, bestehender Brustkrebs beim Mann. Und dann darfst du keine Testosteronersatztherapie mit Testosteron machen, ohne weiteres. Aber in allen anderen Fällen, wo der Mann niedriges oder normal niedriges Testosteron hat, Symptome hat, die darauf hinweisen, dass darauf liegen kann und den Willen äußert, seine Lebensqualität zu verbessern, dann bin ich der Meinung, dass man diesem Mann helfen sollte. Was das für eine Auswirkung oder bei welchen Laborwerten das okay ist, da kann man sich dann drüber streiten. Da würde ich auch nicht einen klaren Cut-off sehen, sagen, okay, hier unter 15 nur oder nur unter 18, sondern das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Muss man dann schauen, wie der Mann sich fühlt. Natürlich bei extrem hohen Werten würde ich jetzt sagen, müsste man vielleicht dann tatsächlich noch so eine Androgenrezeptor-Analyse machen, aber das ist extrem selten. Aber ansonsten, wenn es dem Mann schlecht geht, der Symptome hat, die darauf hinweisen, dann kann man so einen Therapieversuch mal machen. Und ich meine, Testosteron ist recht nebenwirkungsarm, wenn das gut eindosiert wird. Und wenn man merkt, nach 2-3 Monaten, es hat sich nicht gebessert, dann kann man natürlich die Therapie auch wieder beenden und hat dann auch keine, also in wenigsten Fällen irgendwelche schlechten Konsequenzen davon getragen. Ja.
Das ist ja das, was man auch häufig, glaube ich, hört. Das sollte man nicht einfach mal so machen. Ne? Also prinzipiell, wenn es keine Kontraindikation gibt, wie du gerade genannt hast, sagst du, okay, man kann das mal 3 Monate probieren und...
Genau, also vielleicht habe ich das ein bisschen zu salopp formuliert. Also man kann das machen, aber natürlich nach individueller ärztlicher Aufklärung, Vor- und Nachteile. Ja. Und natürlich sollte man das Ganze auch begleiten durch Lebensstilanpassungen. Ich hatte ja vorhin beschrieben, dass die meisten Testosteronmangel nicht an einer organischen Ursache beruhen, also nicht am Hodenschaden und nicht am Hypophysenschaden, sondern eben funktioneller Natur sind. Und gewisse Experten sagen auch, man sollte erstmal die Komorbiditäten behandeln, bevor man den Testosteronmangel behandelt. Also beispielsweise ein Mann, der übergewichtig ist, sollte man erstmal gucken, dass er normalgewichtig ist, bevor man den Testosteronmangel behandelt, was irgendwie stimmt, weil natürlich Übergewicht auch dazu führt, dass der Testosteronhaushalt negativ beeinflusst wird. Ja, also du hast Entzündungsmediatoren, Leptine, du hast Umwandlung von Testosteron in Östrogen im Fettgewebe und das beeinflusst den Testosteronhaushalt negativ. Du hast ungefähr 30% weniger Testosteron, wenn du übergewichtig bist. Aber gleichzeitig, wenn du einen Testosteronmangel hast, hast du keine Motivation, du hast keinen Antrieb, du hast, dir fehlt der anabole Effekt auf deine Muskulatur, dein Stoffwechsel ist langsamer, wie willst du da überhaupt abnehmen? Deswegen bin ich da der Meinung, dass man theoretisch so ein Mann, der übergewichtig ist, schon ergänzend zu diesen Lebensstilanpassungen, Ernährungsoptimierung, Bewegung und so weiter, dem trotzdem noch seine Hormone optimieren sollte, um ihn überhaupt in eine Position zu bringen, dieses Übergewicht zu verlieren.
Also würdest du sagen, es kann ein Motivator, ein Enabler sein, dann in die richtige Richtung zu gehen, und man startet lieber früher oder könnte in manchen Fällen früher starten,
ja.
weil Übergewicht dann natürlich auch leichter zu bekämpfen ist.
Ja, und auf jeden Fall, ich meine, das ist auch bei so einem beginnenden Diabetes Typ 2, ist ja eigentlich auch leitliniengerecht erstmal Lebensstilanpassungen, aber in der Praxis kriegen die meisten Patienten dann Metformin noch dazu, weil man einfach weiß, wenn wir jetzt nicht intervenieren, da passiert überhaupt nichts. Wenn ich dem sage, ja, nehmen Sie jetzt mal ein bisschen ab, essen Sie mal gesünder, da passiert halt nichts. Und insbesondere beim Testosteron, das ja so eine starke Auswirkung auf die Motivation hat, ist es sehr hilfreich, diesen Männern sozusagen eine Hilfe anzubieten, die Motivation zu finden, ihr Leben auch umzukrempeln.
Und dann jetzt nochmal kurz zurück zu deinem Kollegen von vorhin mit dem Libidoverlust, weil der ist ja eigentlich jetzt nicht so ein Kandidat, wo man sagt, okay, da kann man jetzt mit einer einfachen Lifestyle, da würde man jetzt reinfahren, weil eigentlich ist der Lifestyle ja leicht anzupassen. Wahrscheinlich ist es einfach Stress in dem Fall, oder? Gehe ich jetzt einfach mal von aus,
ja,
so vom Hören. Wie würdest du da vorgehen?
Und das gibt's auch häufig. Das sind dann auch, also Männer, die eigentlich alles richtig machen, die machen Sport, ernähren sich gesund, aber die haben dann einen Unternehmensberater oder sind aus irgendeinem anderen so sehr stressigen Alltag, schlafen wenig, sind die ganze Zeit unter psychischem Stress. Und bei denen könnte man schon sagen, ja, anderer Job, 8 Stunden Schlaf, autogenes Training, was auch immer. Und damit könnte man sicherlich auch eine Optimierung der Hormone erreichen. Aber auch gleichzeitig, wenn man jetzt nicht aufgeben möchte, so einen high-paced Job zu machen, da auch seine Freude dran hat, Familie zu ernähren hat, dann finde ich es an Ermangelung von wirklich nachteiligen Konsequenzen so einer Ersatztherapie. Also wir sprechen jetzt ja nicht von, wir stoffen den Typen hoch auf, keine Ahnung, 10-fache Testosteronwerte, sondern wir sprechen davon, wir heben die Werte in gesundes oberes Niveau an. Da bin ich der Meinung, dass man so jemandem helfen kann, und das ist seine Entscheidung. Er möchte diesen Job machen, der möchte performant sein, der möchte irgendwie sich in solche Situationen freiwillig begeben, und so jemanden dann nicht zu unterstützen an Ermangelung von negativen Konsequenzen, finde ich, dann sollte der das Recht haben, über sich da selber entscheiden zu dürfen.
Jetzt in dem Fall, sagen wir mal, ja, der ist, glaube ich, 33 jetzt heute, hast du gemeint, ne? Oder heute, also dieses Jahr. Im Grunde ist eine Testosteronersatztherapie ja immer was man dann eigentlich über eine sehr, sehr lange Zeit, beziehungsweise wenn ich jetzt irgendwie 50 oder 60 bin und ich habe einen diagnostizierten Testosteronmangel, dann ist das ja eigentlich was ich immer machen muss, ne? Also ich muss das dann eigentlich beibehalten, weil sonst fällt diese Wirkung ja eigentlich wieder weg.
Ja.
Wie würdest du das bei jüngeren Leuten oder jetzt zum Beispiel in dem Fall von dem 33-Jährigen sagen, ist es da auch so, oder macht man das halt mal, solange er Spaß am Job hat, und wenn er den Job dann wechselt, dann fällt der Stress weg und dann probiert man es nochmal ohne? Also wie wäre da so der optimale Flow?
Und um das nochmal zu ergänzen, was ich eben gesagt habe, das Alter ist da ein sehr wichtiger Faktor, den man damit einkalkulieren muss, und auch Thema Familienplanung ist auch eine wichtige. Wenn jetzt über jemanden sprechen, der, sagen wir, 45 ist, 50 ist, 2, 3 Kinder schon hatten, damit dann auch happy ist, dann würde ich viel leichtfertiger mit so einer Entscheidung umgehen, als jetzt bei einem, machen wir es noch eindeutiger, 26-Jährigen, der sagt, ich habe jetzt meine Partnerin, ich möchte vielleicht in 5 Jahren Kinder zeugen, soll ich jetzt eine Testosteronersatztherapie starten oder nicht? Da müsste man das nochmal stärker challengen, ob man beginnen soll. Gleichzeitig ist es so, dass, wie du beschrieben hast, solange man die positiven Effekte haben möchte der Ersatztherapie, muss man eben auch die Therapie fortführen, weil sonst fällst du mit deinem Testosteronwert wieder auf deinen Status quo zurück. Die Herausforderung, die wir haben bei jüngeren Männern, ist, dass sie ja auch vielleicht noch Kinder zeugen möchten und dass die Testosteronersatztherapie die Spermienproduktion reduziert. Das liegt daran, dass, ich meine, ihr wisst das, ich erkläre es vor allem für eure Hörer, dass ein Mechanismus, der nennt sich negative Rückkopplung. Das heißt, die Hoden produzieren normalerweise Testosteron. Testosteron wird unter anderem auch umgewandelt in Östrogen, und Östrogen und Testosteron wirken auf die Hypophyse, die dann merkt, aha, ich habe hier genug Hormone, ich muss weniger Stimulation machen, und reduziert die Hormone, die Hypophyse aussendet. Unter anderem das LH. Aber auch gleichzeitig das FSH, das kommt aus der Hypophyse, das wird auch runtergedrosselt, Und das nennt sich follikelstimulierendes Hormon und das sorgt dafür, dass die Spermienproduktion im Hoden angeregt wird. Den gleichen Effekt hat aber auch das von außen zugeführte Testosteron. Das simuliert im Körper, hey, wir haben hier genug Testosteron, es entsteht auch Östrogen daraus und die Hypophyse hört auf, LH zu produzieren, was kein Problem ist, weil wir von außen Testosteron zuführen, aber sie produziert auch weniger FSH, sodass die Spermienproduktion runtergeht. Ist kein 100% sicheres Verhütungsmittel, also auch, muss man auch dazu sagen, aber das reduziert massiv die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu zeugen unter einer Ersatztherapie. Jetzt ist es so, dass die Studien, die durchgeführt werden, oder wurden alle darauf hinweisen, dass die Spermienproduktion nach Absetzen einer Ersatztherapie spätestens, ich glaube, nach 9 bis 12 Monaten wieder ihr Status quo erreicht. Und diese Studien, die da haben Männer irgendwie 2 Jahre Testosteronersatz bekommen oder 3 Jahre, habe ich jetzt nicht die genaue Zahl, aber die haben jetzt halt nicht von 26 bis 42 das bekommen und haben damit 42 gesagt, ach, dabei was, ich wollte jetzt gerne auch ein Kind zeugen, sodass man, das, was ich jetzt nicht mit vollem Bewusstsein sagen könnte, nach 16 Jahren Testosteronersatz sind wir auf jeden Fall noch an einem Punkt, wo wir auf den Status quo zurückkehren können. Sodass da immer so diese zeitliche Komponente, wie lange mache ich jetzt den Testosteronersatz, wie jung bin ich, wenn ich beginne, wann möchte ich nochmal Kinder zeugen, dass das auf jeden Fall kritisch hinterfragt werden müsste. Und man muss sagen, man kann sich in einem gewissen Alter, eine gewisse Länge von der Ersatztherapie, kann man sich sehr gut auf Studien berufen und sagen so, ey, wir haben die Studien gesehen, das funktioniert. Aber ich kann nicht mit gutem Gewissen sagen, wenn ich weiß, dass Studien über 3 Jahre durchgeführt werden und jemand sagt dann, okay, ich bin jetzt 20 und ich möchte 35 Kinder zeugen, ich mache jetzt 15 Jahre TRT, dann kann ich sagen, okay, es wäre für mich irgendwie plausibel, dass das danach noch funktioniert, aber ich könnte jetzt nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, so ja, easy, gar keine Frage, das geht wieder auf Status quo zurück.
Genau, du hast ja auch vorher mal über Stoffen geredet und man weiß ja zum Beispiel, dass man bei sehr, sehr hohen Testosterondosen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was man unter einer klassischen Testosteronersatztherapie versteht, dass da ja auch sowas auftreten kann wie eine Hodenschrumpfung. Ne? Macht es ja irgendwie auch plausibel, sehr hohe Dosen, das heißt, durch diese negative Rückkopplung gibt es ja gar keinen Stimulus mehr für den Hoden, was zu machen. Ne?
Ja.
Tritt das auch bei einer normalen Testosteronersatztherapie auf? Kann das sein? Oder ist das nur, wenn du sehr, sehr, sehr krass übers Ziel hinausschießt?
Also das tritt auch bei einer normalen Testosteronersatztherapie auf, eben genau aufgrund der von mir genannten Gründe, dass eben diese Stimulation aus der Hypophyse nicht mehr erfolgt und die Hoden nicht mehr die Notwendigkeit haben, selber aktiv zu sein, Testosteron zu produzieren und deswegen auch auf gewisse Art und Weise atrophieren. Ich weiß, dass das beschrieben ist in der Literatur und dass das auch eben physiologisch logisch zu erklären ist. Und man hört es anekdotisch von Patienten, aber das ist in seltensten Fällen ist das was, wo die Patienten dann zu ihren Ärzten gehen und sagen so, ey, ich habe hier das mitbekommen, das atrophiert da unten gerade und ich würde es gerne gegenwirken. Tatsächlich kann man dagegen wirken. Man kann ein Analogon zu LH, also zum luteinisierenden Hormon geben, das HCG. Das ist recht teuer im Vergleich zu einer Testosterongabe, aber das sorgt eben dafür, dass die Hoden selber auch noch stimuliert werden, Testosteron zu produzieren. Entsprechend muss man die Testosterondosen ein bisschen absenken, weil natürlich der Körper auch selber noch Testosteron produziert. Aber wenn einen das jetzt stören sollte, aus ästhetischen Gründen, dann kann man da auch gegensteuern. Aber es ich würde sagen, eher selten, dass Männer sich darüber beschweren und sagen, sie würden da gerne gegensteuern.
Also der Effekt von, hey, ich habe jetzt wieder eine viel höhere Lebensqualität, sehr viel größer als die potenzielle Downside.
Genau, oder die Downside wird nicht als störend empfunden. Mhm. Ja.
Okay.
Okay, jetzt sind wir ja gerade noch bei jungen Männern eher. Ne? Da jetzt nochmal zum Kinderwunschthema. Ich habe da das Wort Inclomiphen, das Medikament, habe ich noch im Kopf. Hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge, wie das in dem Part auch noch zusammenspielt. Weil ich habe gehört, das wird häufig dann gegeben, um eben diesen Kinderwunsch dann doch noch zu ermöglichen bei Leuten, die auch echt Gas gegeben haben.
Also
und viel gestopft haben.
Ja. Um Kinderwunsch wieder zu ermöglichen, da geht es ja häufig dann darum, wie schaffe ich es, diese Hormonachse nochmal anzutreiben, dass eben die Hypophyse, im besten Fall LH und FSH, ausschüttet, um eben in dem Hoden wieder eine Produktion sowohl von körpereigenem Testosteron, weil eben auch das intragonadale, also Testosteron direkt im Hoden wichtig ist, um eben die Spermatogenese zu begünstigen und auch, dass durch das FSH die Spermienproduktion in Keimzellen, Sertoli-Zellen dann zu begünstigen. Das kann gemacht werden. Gleichzeitig ist meines Wissens Inclomiphen da nicht das Mittel der Wahl. wir sprechen gleich zu Inclomifen einen Schritt zurück. Mhm. Bei Mann mit bestehendem Kinderwunsch darf kein Testosteron gegeben werden, aber man kann dem Körper Signale senden, die körpereigene Produktion zu erhöhen. Und bei solchen Männern arbeitet man dann mit sogenannten SERMs, selektive Estrogen Receptor Modulators. Mhm. Und da gehört Clomifen dazu und da gehört aber auch Tamoxifen dazu. Und in meiner Erfahrung wird meistens dann mit Tamoxifen gearbeitet. Das sorgt dafür, dass diese negative Rückkopplung, die vor allem über Östrogen erfolgt, weniger stark ist in der Hypophyse und dann entsprechend mehr LH-FSH ausgeschüttet wird und die Hoden stärker stimuliert werden zur Testosteronproduktion. Sodass ein Mann, der eigentlich niedrigere Werte hat, dadurch höhere Werte hat und gleichzeitig auch eine verbesserte Spermatogenese hat. Um eben diesen Testosteronmangel gegenzuwirken, aber gleichzeitig auch die Fruchtbarkeit eigentlich nicht zu reduzieren, sondern sogar eher zu steigern. Man muss aber dazu sagen, dass bei einer Therapie mit Tamoxifen oder Clomifen so dieser, in Anführungszeichen, Wow-Effekt von einer Testosteronersatztherapie wegbleibt. Also das ist nicht so, dass die von dann einer Woche auf die übernächste Woche dann auf einmal sagen so, boah, hier bin ich ja wieder voll da, sondern das wird besser und die profitieren auch davon, aber das ist nicht ganz so, in unserer Erfahrung nicht ganz so stark wie eine echte Testosteronersatztherapie mit Testosteron. Und man muss natürlich sagen, dass Östrogen natürlich auch eine wichtige Wirkung im Körper hat. Ne? Also auch da ist für einen Mann super wichtig und mit solchen Rezeptormodulatoren dann zu arbeiten, das kann auch grundsätzlich mehr Downsides, also kann auch gewisse Downsides mit sich bringen, sodass das standardmäßig wird, wenn keine Kontraindikation vorliegt, lieber mit echtem Testosteron gearbeitet. Jetzt hast du eben Inclomifen in Raum geworfen. Ich hatte mich damit mal tiefer auseinandergesetzt, ganz am Anfang von der Gründung von Eden Health, jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre auch nicht mehr so tief. Mhm. Also mal gucken, was ich noch zusammenbekomme. Aber das, was ich weiß, ist, dass Clomifen ist ein Isomergemisch aus Zuclomifen, das ist, glaube ich, rechtsdrehend, und Inclomifen, das linksdrehend. Vielleicht ist auch andersrum, aber auf jeden Fall sind das irgendwie die so, ja. Von der chemischen Struktur eigentlich die gleichen, aber halt spiegelverkehrt. Und das Clomifen ist ein Gemisch, das dann sowohl die Wirkung von Inclomifen als auch von Zuclomifen auf den Körper hat. Jetzt ist es so, dass die gewünschte Wirkung auf die Testosteronproduktion vor allem das Inclomifen hat, und das Zuclomifen, das hat dann noch so ein paar östrogene Wirkungen, die eher weniger wünschenswert sind, aber dann trotzdem erfolgen, weil es eben in diesem Stoffgemisch ist. Und es gab dann ein paar Studien und auch Zulassungsversuche von Inclomifen, wenn man gesagt hat, hey, wieso nehmen wir eigentlich für uns Männer dieses Gemisch und nicht das, was quasi nur diese wünschenswerten Effekte hat? Da gab es auch spannende Studie, ich glaube, das ist bis Phase 2 gegangen, war irgendwie auch interessant. Ich hatte mir das auch damals durchgelesen, hatte gewisse positiven Effekte, fast keine Nebenwirkungen, aber war, soweit ich weiß, von der Wirkung nicht signifikant überlegen im Vergleich zu etablierten Methoden, also im Vergleich zu Clomifen oder auch im Vergleich zu TRT, sodass dann gesagt wurde, so nee, ist uninteressant und führen wir jetzt nicht weiter. Also es ist kein zugelassenes Präparat, weder FDA noch EMA.
Auch nicht
in
USA.
Ist ja? Nicht zugelassen. Okay. In USA gibt es ein Startup, die haben begonnen mit Inclomifen, weil diese Value Proposition war eine Pille am Tag. Testosteron musst du halt spritzen oder aufcremen, aufgelen, spritzen, irgendwie, wenn es richtig machst, alle 3, 4 bis 7 Tage. Und da war natürlich diese Value Proposition so, ey, du hast hier eine Tablette einmal am Tag, schmeißt das ein und dir geht's gut. War eine sehr starke. Und ich hatte das am Anfang verfolgt, dann auch haben wir uns mit Apothekern zusammengesetzt, wie können wir das hier in Deutschland irgendwie möglich machen. War irgendwie auch erstmal Studienlage jetzt nicht so krass gut, plus sehr komplex, und dachte ich, okay, wir müssen jetzt nicht ein nicht zugelassenes Präparat hier als mein erstes
nicht
Startup
Pharma,
irgendwie in Markt bringen. Und gleichzeitig, das fand ich auch sehr spannend, dieser Provider, die mit Inclomifen gestartet haben, die haben mittlerweile auch klassisches Testosteron im Sortiment, weil eben die Männer, die einen echten Testosteronmangel haben und den behandelt haben möchten, da ist so diese Convenience, da eine Tablette am Tag zu nehmen, dann scheinbar nicht stark genug, um diesen positiven Effekt von echten Testosteron dann so zu übertrumpfen.
Okay.
Du hast über Cremes geredet und über Spritzen geredet. Ist das, gibt es da eine Präferenz?
Über Cremes und Spritzen, ah ja.
Cremes und Spritzen, genau. Also, wenn ich brauche jetzt eine Testosteronersatztherapie. Es gibt Cremes, es gibt Spritzen, wo ist da so? Ich könnte mir vorstellen, okay, eine Creme, weil da muss ich nicht pieksen, aber wie ist es da so in der Praxis?
Ja, also Cremes/Gels, meistens ist es, also Cremes sind dann häufig so Patienten individuelle Zubereitungen, die eben von einem Apotheker zusammengemischt werden, was meines Erachtens oft nicht notwendig ist, sondern es gibt auch so fertige Präparate, die dann ein Gel sind. Da fertig hier so Dispenser, zwei Hübe und trägt das dann jeden Tag einmal auf. Tatsächlich würde ich sagen, ist bei uns der Split zwischen Gel und Spritzen so 20-80. Also die allermeisten Patienten greifen auf die Spritzen zurück. Ich würde sagen, das hat zwei große Treiber. Ein großer Treiber ist einfach der Preis. Testosteron ist grundsätzlich ein sehr günstiges Pharmazeutikum. Ja, also 15 Euro im Monat ungefähr kostet so die, je nachdem wie viel man braucht, aber für die meisten 10 bis 15 bis 20 Euro im Monat, da sind die damit abgedeckt. Und dass die Gele, die sind dann eher so bei 70, 80 Euro im Monat. Und wenn man da eine höhere Dosis braucht, ist man schnell mal bei 120, 150 Euro. Sodass für viele natürlich auch der Preis irgendwie ein Treiber ist. Andere Männer haben natürlich oder haben vielleicht kleine Kinder zu Hause, haben Angst von der Übertragung des Gels auf Partnerinnen, auf Kinder. Wenn man da vernünftig aufpasst und irgendwie nicht zwei Minuten nach dem Eingelen da sein Baby auf den Arm nimmt, dann ist das eigentlich auch eine sichere Sache, weil das Gel, das ist durch den Alkohol ermöglicht, das dem Gel sozusagen durch die Hautbarriere durchzukommen und das eigentlich nach so 15, 20 Minuten verdunstet und danach ist eigentlich kein signifikantes Übertragungsrisiko mehr vorhanden. Also das lässt sich gut managen. Ich kann aber verstehen, dass manche dann sagen, so ich will auf der sicheren Seite sein und lieber auf die Spritzen zurückgreifen. Das sind so die zwei großen Treiber. Aber Mario, so wie du gesagt hast, es gibt natürlich auch Männer, die sagen so, ey, überhaupt keine Lust, mich hier irgendwie alle 3-4 Tage zu spritzen. Mhm. Und die greifen dann lieber auf das Gel zurück. Und sind damit auch super aufgestellt und haben da auch eine gute Verbesserung, Symptomverbesserung.
Ja, zu dem Gel und Kindern, da gab es auch mal eine Dr. House-Folge, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, aber ist auch mal so ein Case gewesen, wo dann irgendwie ein Kind total wilde Symptome hatte. Ist mir gerade so im Kopf geschossen, weil du es erzählt hast. Nee, genau, aber da ist jetzt ja noch dann die Frage, ja, die meisten Männer greifen zur Spritze, vielleicht wegen Preis, aber sicherlich auch, weil es ja auch tendenziell wahrscheinlich verfügbarer ist, ne? Wie ist so der State-of-the-Art-Approach? Wie häufig spritzt man? Also ich glaube, theoretisch wäre wahrscheinlich am allerbesten wirklich jeden Tag, damit man einen Rhythmus genau, aber ist ja wahrscheinlich auch nicht realistisch. Oder wie siehst du das? Wie wird das in der Praxis gehandhabt?
Also Testosteron hat beim Mann so einen typischen Biorhythmus von alle 24 Stunden. Also du hast vor allem in den REM-Schlafphasen der zweiten Nachthälfte sind ja vor allem vorhanden, wird Testosteron produziert und hast dann morgens deinen Peak und über den Tagesverlauf fällt das so um 25% ab, um dann wieder über die Nacht anzusteigen. Also idealerweise ahmst du das nach, indem du immer morgens quasi deinen Peak hast und dann im Tagesverlauf das abfällt. Und da hast du bei dem Gel eigentlich eine sehr gute Imitation von diesem klassischen Biorhythmus. Morgens auftragen, Tagesverlauf abfallen. So, bei Spritzen könnte man das theoretisch auch machen. Müsste man sich immer morgens spritzen. Im besten Fall hätte man dann ein sehr kurzwirksames Präparat, weil Testosteron wird vor allem durch Veresterung so ein bisschen von der Pharmakokinetik oder Pharmakodynamik, weiß ich nicht genau,
langlebiger
gemacht, etwas langlebiger gemacht als nur das reine Testosteron, um dann eben aus diesem Depot, in das eingespritzt wird, meistens in der Muskulatur, teilweise aber auch subkutan, dann eben abgegeben zu werden an den Körper und einen einigermaßen gleichmäßigen Spiegel zu erreichen. Und die typischen Injektionspräparate bei uns in Deutschland ist einmal das Testosteron Enantat und das Testosteron Undecanoat. Das Undecanoat, das Handelsname Nebido, das ist so sehr, sehr langwirksam. Das wird dann einmal gespritzt, dann hast du einigermaßen Peak und eine langsame Freigabe über 3 Monate und dann wird es wieder gespritzt. Und man sagt dann, okay, du bist dann die ganze Zeit irgendwo in diesem richtigen Wirkspiegel. Funktioniert teilweise gut für insbesondere ältere Männer, die sich selber nicht spritzen können. Die gehen dann einmal im Quartal zum Arzt, wird das Depot aufgefüllt. Das funktioniert für die recht gut. Gleichzeitig ist es so, dass viele jüngere Männer, zumindest in unserer Erfahrung, vielleicht haben da andere Erfahrungen gemacht, damit nicht super gut funktionieren und nicht gut laufen, weil sie eben am Anfang eher einen höheren Wert haben und dann am Ende, man kann sich auch die Studien anschauen, in welchem Zielbereich man sich da befindet, das wurde auch gut publiziert, dann zweite Hälfte der Zeit ist man halt irgendwie im unteren Viertel unterwegs, sodass das auch bei manchen Männern eben nicht so die ideale Version ist. Was meistens gemacht wird, wird eben das Testosteron Enantat und da ist nach Leitlinien so, dass du 250 Milligramm alle zwei Wochen spritzt. Das ist nach Leitlinie das, was richtig gemacht wird. Das ist meiner Meinung nach das Körperverletzung. Bereit sich man die Studien anzuschauen. Also ist auch publiziert, wo du dann hinkommst in den ersten drei Tagen, dann gehst du schön hoch und dann im Verlauf fällst du schön runter.
Also am Anfang direkt pumpen gehen, oder?
Genau, Vollgas. Pumpen gehen, aber gleichzeitig hast du auch sehr hohe Werte, sehr viel Aromatisierung, schön viel Östrogen und danach gehst du in Testosteronmangel rein. Das sind so die Studien, wenn du anschaust, was passiert, wenn du es alle zwei Wochen injizierst. Aber das ist leitliniengerecht. Off-Label, ne, das muss natürlich dann ärztlich individuell entschieden werden. Kann man zum Beispiel sagen, wir machen das einmal die Woche. Dann hast du quasi nicht so einen hohen Peak, sondern ein bisschen geringeren Peak und fällt dann so ein bisschen weiter ab. Und dann machst du quasi in der nächsten Woche das nochmal. Damit laufen die meisten Männer gut. Und in meiner Erfahrung machen die meisten unserer Kooperationsärzte starten auch einmal die Woche, also alle sieben Tage, mit der, also 125 Milligramm. Bei manchen Männern funktioniert das gut, dann hast du einmal die Woche. Es gibt manche, die auch da noch Spiegelschwankungen haben. Dann kann man das Ganze nochmal halbieren. 62,5 alle dreieinhalb Tage. Und dann hast du nochmal einen regelmäßigeren Pegel. Muss ich aber halt alle drei bis vier Tage auch spritzen. Plus die Präparate, die sind genormt auf die leitliniengerechte Applikation. Also du hast eigentlich immer ein Präparat, das dann ausreichend ist für eine 2-Wochen-Dosis. Und wenn du es halt off-label machst, dann musst du das halt eben steril irgendwo verwahren, um dann eine Woche später nochmal zu verwenden. Kann alles gemacht werden, wenn es einem gut erklärt wird. Aber da gehört auch so eine gewisse Patienten-Compliance dazu, das eben auch gut hinzubekommen. Aber ja, die meisten, die schaffen das ganz gut.
Spannend. Hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage.
Entschuldigung,
es wird ein langer Podcast, glaube ich. Aber wir haben noch gar nicht so über ältere Männer auch gesprochen. Ne? Also wir haben jetzt die jungen Männer abgehakt und gesagt, ja, okay, da geht es dann häufig auch um Optimierung oder halt eben um so klassische Antriebsprobleme. Aber ich sag mal, Männern ab 50, 60 ist das ja fast schon die Norm, oder? Also da würde ich ja fast sagen, es ist die Norm, dass es eher in einem schlechten Bereich sich befindet, das Testosteron. Mhm. Würdest du sagen, dass eigentlich sowas Standard werden sollte, Testosteron zu ersetzen?
Also wir hatten ja vorhin auch ganz kurz beim Hormonersatz über den Hormonersatz bei den Frauen gesprochen. Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Jede Frau nach den Wechseljahren, ich bin ja nicht der Experte dafür, aber meines Verständnisses nach sollte da eine Hormonersatztherapie gemacht werden, um da eben langfristige Gesundheit zu ermöglichen. Bei Männern ist es eigentlich anders. Ich habe ja beschrieben, eigentlich ist es nicht eine Funktion des Älterwerdens, sondern eine Funktion des ungesund Altern. Komorbiditäten zu entwickeln, übergewichtig sein, keinen Sport mehr zu machen im Alter. Deswegen wäre es, glaube ich, so ein falscher Trend zu sagen, wir lösen diese Probleme, die wir haben, indem einfach jeder Mann eine Testosteronersatztherapie bekommt, sobald er 40 Jahre alt ist oder 45 oder 50. Das würde ich sagen, wär der falsche Trend, sondern ich glaube, was wir eigentlich erreichen müssen, ist, dass man es schafft, gesund zu altern. Und wir sehen das auch häufig. Wir haben auch viele Patienten, die jetzt keine Patienten sind, sondern die sagen, ich will einfach wissen, wo mein Testosteronwert steht. Das sind dann 50-jährige, 60-jährige Männer, mit denen wir dann teilweise auch sprechen, weil sie dann teilweise auch wie Influencer sind oder so. Und die haben super Werte, die haben höhere Testosteronwerte als ich, weil die es geschafft haben, einfach langfristig gesund zu bleiben. Und das ist eigentlich das Wünschenswerte, dass wir es schaffen, gesund alt zu werden, Sport zu machen, uns gesund zu ernähren. Aber ich glaube, für diejenigen, die es eben nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, und da geht es nicht darum, die Leute dann zu blamen, aber die dann eben vorliegenden Hormonmangel haben, ich denke, denen sollte man sich nicht querstellen, sondern denen sollte man sagen, so hey, es gibt hier eine Lösung und die Lösung sollte auch zugänglich sein für diese Männer. Und wir sprechen jetzt viel über die Lebensqualität und darüber, dass eben die Performance wieder da sein kann und man vielleicht bessere Körperkomposition hat, was ja auch für manche ästhetisch besser aussieht. Aber was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so diese gesundheitliche Konsequenz vom Testosteronmangel. Ja, es gibt sehr gute Studien, die darauf hinweisen, dass Männer mit einem Testosteronmangel früher sterben. Die haben mehr Stoffwechselerkrankungen, die haben mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn dieser Testosteronmangel behandelt wird, kann diese Lebenszeit, die eigentlich verloren ist, wiedergewonnen werden. Ja, also Männer, die einen behandelten Testosteronmangel haben, da ist diese Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wieder normalisiert. Und das, denke ich, sollten wir aus medizinischer Sicht auch nicht vernachlässigen, zu sagen, es geht natürlich erst vorwiegend um die Lebensqualität, aber auch aus medizinischer, ärztlicher Seite ist es total wichtig, diese Männer zu behandeln, um eben langfristig für die Gesundheit was zu tun. Und genau, das eigentlich ist dann noch schwächeres Argument, aber auch wenn man sich das Ganze wirtschaftlich mal anschaut, was das für Kosten erzeugt für die Krankenkassen, was da an Komorbiditätskosten, Behandlungskosten entstehen, auch gut publiziert. Teilweise aus England gab es eine Studie, irgendwie fast 4.000 Pounds mehr Kosten unbehandelter Testosteronmangel. Es gab hier gerade vor kurzem eine Studie aus Deutschland, wo sich an Krankenkassendaten angeschaut wird, wie viel häufiger Männer krank sind, die einen unbehandelten Testosteronmangel haben im Vergleich zu Männern, die den Testosteronmangel behandelt haben. Und es war nicht eine Umfrage bei 100, 200 Männern, sondern es waren wirklich Millionen von Gesundheitsdaten von Männern ausgewertet. Und da war, glaube ich, Männer mit einem unbehandelten Testosteronmangel irgendwie so 14 Tage krank und mitbehandelt irgendwie nur 8 oder 9 Tage. Und das hat natürlich auch eine wirtschaftliche Implikation. Aber das sind, würde ich sagen, nachrangige Argumente. Vorrangig ist die Lebensqualität und die langfristige Gesundheit. Aber ich finde, Behandlung vom Testosteronmangel, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Argumente, weswegen es gemacht werden sollte.
Also da merkt man uns, Testospritzen ist auf jeden Fall gut für die Wirtschaft und auf jeden Fall auch billiger fürs Gesundheitssystem.
Viel aber billiger.
Jetzt will ich noch einmal noch tiefer graben und dann können wir gerne abschließen. Wenn es jetzt ein 70, 80-Jähriger ist oder auch noch älter, ich meine, da ist ja die Wahrscheinlichkeit schon enorm hoch, dass der in einem Mangel landet, weil einfach echt alt. Ne? Mhm. Und meinst du, dass man da mit Lifestyle, mit einem normalen Lifestyle, ich glaube, einem erreichbaren Lifestyle, dass da noch eine Chance gibt, dass du einen guten Testosteronspiegel schaffst? Oder kann es eigentlich sein, dass man am gewissen Alter schon eine gewisse Supplementation dann, ein Microdosing vielleicht auch, Sinn macht? Würde ich mich einfach interessieren.
Das ist auch eine ganz individuelle Fragestellung. Also es gibt definitiv Männer, die mit 70 einen gesunden Testosteronwert haben, ohne jemals irgendwas supplementiert oder irgendeine Behandlung gemacht zu haben. Die gibt es auf jeden Fall. Je älter die Männer werden, desto wahrscheinlicher ist ein Testosteronmangel. Ich glaube, die eine Studie aus den USA, da wurde ab 45 eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit dann festgestellt. Aber es gibt auch andere Studien, die sich dann ab 80 anschaut. Da hat eigentlich dann 60%, die Zahlen kenne ich nicht genau, aber auf jeden Fall über 50% ein Testosteronmangel. Also je älter diese Männer werden, desto wahrscheinlicher ist dann auch ein Testosteronmangel. Man muss sich natürlich dann immer anschauen, wie stark ist die Lebensqualität eingeschränkt dadurch. Aber bei jetzt jemandem, der besonders alt ist und einen Testosteronmangel hat, ich glaube, auch da sollte behandelt werden. Weil wenn wir überlegen, jemand, der älter wird, was ist da am Ende, was hält diese Person noch am Leben und was gibt noch Lebensqualität? Das ist natürlich auch irgendwo Muskelmasse. Ja? Und wir sehen ja auch, dass Muskelmasse, je älter man wird, verloren geht. Und was wir dann tun können, natürlich durch eine Ersatztherapie, Muskelmasse zu erhalten, ist auch sehr, sehr gut publiziert, dass eben Muskelmasse und auch Funktionsfähigkeit im Alter erhalten bleibt, wenn man eben substituiert. Und ich denke, auch da ist das ein sehr starkes Argument bei Männern, die eben einen Mangel haben und Symptome haben, das eben ärztlich begleitet zu optimieren.
Ich habe jetzt doch noch eine Frage. Was würdest du sagen? Ich meine, Testosteron ist ja nicht bei so einer klassischen Vorsorgeuntersuchung mit dabei. Ne? Weder bei diesem irgendwie Check U35 noch irgendwann später mal. In welchem Stadium würdest du sagen, sowas macht Sinn, dass man das vielleicht irgendwann mal als Kassenleistung sieht? Ist das schon der Check U35 oder würdest du eher sagen, so, du hast gesagt, über 40, 45-prozentige Wahrscheinlichkeit, ist eher erst später?
Also als Kassenleistung bei jetzt einem gesunden Mann würde ich das jetzt nicht ich würde jedem gesunden Mann raten, sein eigenes Geld in die Hand zu nehmen und so einen Test zu machen. Aber als Kassenleistung, glaube ich, gibt es auch erstmal andere Sachen, die wir machen sollten im Gesundheitssystem, als jetzt jedem Gesunden einen Testosterontest anzubieten. Aber wenn jetzt gewisse Symptome vorliegen, beispielsweise man mit Diabetes oder mit gewissen anderen Komorbiditäten, es gibt auch sehr spannende Studien Morbus Crohn und Testosteronmangel, dass das eine extreme Verbesserung der Krankheit hat, wenn du diesen Mangel behandelst. Also ich glaube, sollte eine Klassifizierung stattfinden bei gewiss vorliegenden Komorbiditäten, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, einen Testosteronmangel zu haben, sollte man eben auch noch einen Testosterontest machen, um zu verstehen, ob diese Person dann auch profitieren kann von einer Testosteronersatztherapie. Und es gibt gerade im Bereich Diabetes gibt es auch super Studien, wo man sieht, okay, beginnender Typ 2 Diabetes, Testosteronersatz, keine Progression oder sogar eine Optimierung vom Prädiabetes oder also Wegfall vom Prädiabetes, sodass sich da bei gewissen Komorbiditäten eine Testosteron-Testung als Kassenleistung anschließen sollte. Und genau, mit Addon Health sind wir natürlich auch aktiv. Also gerade gibt es das nur im D2C-Bereich oder auch für gewisse Privatversicherte, aber wir sind da eigentlich seit Tag 1 auch sehr bemüht, diesen Schulterschluss zu suchen mit den Incumbents in dem Gesundheitswesen, also auch mit den Krankenkassen, und sind da gerade in sehr fortgeschrittenen Diskussionen mit zwei gesetzlichen Krankenkassen, um eben gewissen Subpopulationen, also jetzt nicht jeden Versicherten, der Lust hat, sondern gewissen Subpopulationen, wo diese Treffsicherheit sehr, sehr hoch ist, dass dieser Mann auch unter einem Testosteronmangel leidet, diesen das auch dann zu ermöglichen als Kassenleistung und dann gegebenenfalls auch eine Ersatztherapie durch die Kasse bezahlen zu lassen, was natürlich für die Patienten super ist, weil es tut uns irgendwie auch leid, dass viele da auch ausgeschlossen werden, weil obwohl das recht günstig ist, in Anführungszeichen, ist es trotzdem für manche auch trotzdem schwer zu bezahlen und das ist dann super schade und nur durch den Schulterschluss mit Kassen kann man dann auch erreichen, dass eben langfristig solchen Männern geholfen werden kann.
Über die Therapiekosten haben wir schon gesprochen. Was kostet so ein Test? Also diese wichtigen Marker einmal zu bestimmen, was kommen da, wenn ich das jetzt morgen machen will, auf mich so viel Kosten zu?
Also wenn du jetzt zum Hausarzt gehst, muss man teilweise ein bisschen überreden, dass sie Testosteron testen, fairerweise. Oder zum Direktlabor, da gibt es dann keine Diskussion. Da bist du dann, also Testosteron kostet dann teilweise so zwischen 25 und 30 Euro, freies Testosteron. Also wenn du alle Werte zusammenrechnest, die ich dann eben genannt habe, bist du so je nachdem zwischen 60 und 90 Euro, bist du dann dabei. Beispielsweise bei uns bei Addon Health kostet es dann so auch, meistens gibt es noch einen 10% Gutscheincode irgendwo und dann bist du bei auch 90 Euro für so eine Labortestung halt von zu Hause. Ist dann eher am oberen Ende des Preisrahmens, aber du musst halt auch dich nicht mit jemandem rumschlagen, ob du überhaupt den Test bekommst oder in irgendeinem Wartezimmer sitzen. Und wir haben natürlich auch diesen logistischen Aufwand dahinter. Aber ungefähr mit so einem Preis muss man rechnen. Manche sagen so, oh, hier Testosterontest gibt es doch schon für 35 Euro online, aber das ist dann meistens nur der Gesamttestosteronwert und der sagt halt eben nicht so viel aus.
Spannend. Hast du jetzt noch eine Frage?
Nee, ich habe keine Frage. Ich will nur noch mal dazu sagen, dass ich es extrem wichtig finde, dass man das eigentlich idealerweise schon in seinen 20ern macht, wo man noch einen relativ idealen Wert wahrscheinlich hat, auch einfach um einen Trend analysieren zu können. Weißt du, wenn man das, selbst wenn man es dann meinetwegen nur alle 10 Jahre macht oder alle 5 Jahre, aber man will ja wissen, wo stand man, als es einem noch richtig gut ging, falls es einem in den 20ern noch richtig gut ging. Ne? Und ich finde das immer. Und deswegen finde ich eigentlich, dass das auch die Kasse theoretisch, also eigentlich übernehmen sollte. Ich glaube, die Kasse sollte eigentlich ein relativ breites Blutbild einmal in den 20ern übernehmen, dass du mal, die sollten da mal 300 Euro investieren, einfach ein sauberes Blutbild machen und dann würde man so viel verhindern können und so zielgerichtet Prävention machen können. Aber ja, genau, das ist Idealismus.
Ja,
ne?
Ich stimme dir zu. Ich würde aber fast sogar sagen, okay, der Testosteronwert ist super wichtig. Der gehört meines Erachtens so zu den Top 5 dazu. Aber wenn du überlegst, dass bei diesem Checkup 35 dabei ist, ich weiß nicht, ist da überhaupt irgendein Bluttest dabei?
Das ist sowieso eine Farce.
Da ja, so ein minimaler Blut, das ist ein paar wenigen Werten ist da dabei.
Vielleicht dabei und weißt, Gesamtcholesterin oder so. Und dann würde ich sagen, bevor wir den Testosteronwert dazu machen, machen wir nochmal HDL, LDL, LP, klein a. Und dann vielleicht als viertes, dann würde ich sagen, dann muss der Testosteronwert dazu kommen.
Wir leben nicht in der idealen Welt.
Wir leben nicht in der idealen Welt, aber ich glaube, was ja cool ist, was ihr ja auch ermöglicht mit dem, was ihr macht oder was wir auch ermöglichen möchten, ist es halt möglichst niedrigschwellig, Menschen zugänglich zu machen, die das davor nicht machen konnten. Ich glaube, so gerade so Longevity-Sachen einzunehmen, ich meine, das ist jetzt ein Riesentrend seit 2-3 Jahren. Ich meine, ihr habt schon davor angefangen, aber auch vor 30 Jahren gab es das ja schon. Da gab es schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die da sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um länger zu leben, um sich zu optimieren. Und auch gerade mit dem Thema Testosteronersatz, wenn wir gucken, so Jeff Bezos, Joe Rogan und auch andere von diesen, von vielen weiß man es ja auch nicht öffentlich, aber viele, die das einfach machen und die super Ärzte haben, die sehr individuell die abgeholt haben. Und das stand früher nur so einigen wenigen offen, so gewisse Optimierungen vorzunehmen und sich zu ermöglichen, auch im höheren Alter so eine sehr, sehr hohe Lebensqualität zu haben. Und ich glaube, durch so Angebote wird das Ganze so ein bisschen demokratisiert und einfach auch mehr Menschen zugänglich gemacht. Und ich glaube, das ist insgesamt ein guter Trend. Bei uns in Deutschland ist nach wie vor hochreguliert, deswegen glaube ich, bremst ein bisschen aus, aber gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass da nicht viel irgendwie Unfug betrieben wird. Aber ich glaube, dass insgesamt eine gute Entwicklung ist.
Diplomatisch. Am Ende geht es den Leuten oder geht es darum, den Leuten so ein paar Optionen zu geben, ne, die sie vielleicht früher nicht hatten im niederschwelligen Bereich. Und dann sind wir, denke ich, schon ganz gut unterwegs. Das ist jetzt dann auch schon mein Schlusswort. Hast du noch ein schönes Schlusswort, Jonathan?
Nein, also hat mir echt Spaß gemacht. War ein cooles Format, auch mit zwei, die Fragen gestellt haben. Ihr habt euch da echt auch tief vorbereitet, habe ich mitgemerkt. Also echt coole Fragen und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für die Hörer, Hörerinnen war es auch spannend und ja, vielleicht machen wir es irgendwann nochmal.
Ja, also an alle unbedingt Add-on Health anschauen.
Genau, werden wir natürlich auch verlinken, sehr cool. in den Shownotes. Wenn es Fragen gibt, dann einfach melden unter podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts oder auf YouTube. Den Podcast gibt es überall. Wir freuen uns auch über eine Bewertung. Das hilft uns immer am meisten, um den Podcast noch ein bisschen mehr in die Breite zu tragen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Danke Max. Danke Jonathan. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Danke und ciao.
Danke, ciao.
Ciao.